NDR Info. Redezeit.
Mit Verena Gonsch am Mikrofon. Schönen guten Abend. Erstmal eine gute Nachricht. Die Welt ist besser geworden. Das klingt angesichts der vielen schlechten Nachrichten paradox, aber beim Hunger stimmt es. Vor 200 Jahren lebten 9 von 10 Menschen auf der Welt in absoluter Armut. Heute ist es 1 von 10. In Asien hat sich die Situation massiv verbessert. In Afrika ist sie in einigen Ländern allerdings noch fürchterlich. Trotzdem gibt es noch viel zu tun und darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Damit alle Menschen satt werden, was können wir gegen den Hunger tun und vor allem natürlich gesunde Ernährung für alle gewährleisten. Gerade hat ja die Grüne Woche in Berlin begonnen und wir wollen einmal sprichwörtlich über den Tellerrand schauen. Was glauben Sie, wie kann man eine weiter wachsende Weltbevölkerung ernähren? Durch Gentechnik oder biologische Landwirtschaft? Und wie ist es bei Ihnen zu Hause? Achten Sie darauf, was Sie essen, wie viele Lebensmittel wandern bei Ihnen am Wochenende in den Müll, wie viel Fleisch kommt pro Woche auf den Teller? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen und Ihren Ideen. In Tschechien ist diese Woche ein Gesetz beschlossen worden, dass abgelaufene Lebensmittel nicht mehr in den Müll wandern dürfen, sondern an die Tafeln für arme Menschen gehen. Wäre das Ihrer Meinung nach auch was für uns? Oder die Idee eines internationalen Forscherteams, Werbung für Fleisch- oder zuckerhaltige Lebensmittel einfach zu verbieten? Was meinen Sie? Wir hatten in Deutschland ja auch schon eine Debatte um den Veggie Day. Oder sagen Sie, was hier bei uns passiert, hat mit der Welternährung nichts zu tun? Rufen Sie uns gerne an unter 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail an ndr.de/redezeit. Thomas Christus aus Hannover hat ein paar Stimmen zu dem Thema eingefangen.
Ich kann höchstens spenden, das tun wir, aber ansonsten ist die Politik dran. Wenn ich jetzt ein Brot über habe, das kann ich nicht nach Afrika schicken.
Oh, da würde ich bei mir selbst anfangen. Erstmal Lebensmittel nicht verschwenden, bewusster einkaufen.
Ja, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Man kann natürlich alle möglichen Dinge spenden. Man selber ist ja meist machtlos, aber es gibt eine Menge Organisationen, die sehr sinnvolle Arbeit da tun und die kann man unterstützen.
Gehen Sie doch mal zu den großen Konzernen. Warum sie immer noch Waffen liefern, warum sie immer noch Waren hinliefern, die da nichts zu suchen haben.
Es ist falsch verteilt. Wir müssen dafür sorgen, dass dort, wo Mangel herrscht, die Leute sich selber helfen können.
Es ist sehr ungerecht verteilt. Und es ist die Frage, inwieweit man politisch, insbesondere was Afrika angeht, was tun kann. Das würde aber auch voraussetzen, dass die, die da an der Regierung sind, in demokratischer und vor allen Dingen gerechter Weise mitmachen.
Die europäische Nahrungsmittelindustrie ist ja so doll produktiv, dass sie sogar zum Beispiel in Afrika die dortigen Produzenten behindert, dass dort die Agrarindustrie kaputt geht. Die einheimischen Produkte sind dann nicht mehr konkurrenzfähig. Das ist zum Beispiel etwas, was eigentlich abgestellt gehört.
Damit alle Menschen satt werden, wie können wir den Hunger bekämpfen? Unser Thema heute in der Redezeit. Rufen Sie gerne an unter 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail an ndr.de/redezeit. Simone Welte ist Ernährungsexpertin der Welthungerhilfe. Frau Welte, wenn ich hier in Deutschland in einen Hamburger beiße, inwieweit hat das denn überhaupt Auswirkungen auf die Welternährung? Können Sie uns das erklären?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auf den ersten Blick denkt man, was hat mein Hamburger mit der Welternährung zu tun? Aber der hat ganz viel damit zu tun. Ein Hamburger, und wir sprechen da jetzt mal der Einfachheit halber nur über den Fleischbratling, der besteht meistens aus Rindfleisch. Und wenn das aus Rindfleisch ist, dann muss da natürlich mal ein Kalb irgendwo geboren worden sein. Das muss aufgezogen worden sein und es wurde gemästet über mehrere Jahre. Und bis es dann eine richtige Menge an Fleisch produziert hat. In der Zeit der Mast hat es einen Haufen Wasser getrunken, ganz klar, ein Tier muss trinken. Und es hat sehr viel gefressen, nämlich Futtermittel. Und auch diese Futtermittel, die brauchen Bewässerung, das sind Pflanzen, meistens Soja. Dann wird das Tier geschlachtet und der Bratling aus Rindfleisch wird hergestellt. Und wenn man dann runterrechnet, was im Leben eines Rindes verzehrt wurde und was in dem Bratling dann hinterher drin ist, das sind ungefähr 3000 Liter Wasser. Da können wir 100 Tage lang mit duschen, jeden Morgen einmal 30 Liter. Und diese Futtermittel, die ich angesprochen habe, die sind besonders wichtig. Die verbrauchen nämlich eine Menge Fläche, nämlich ungefähr für den Bratling von 200 Gramm sind die Größe von einem Doppelbett, 3,6 Quadratmeter, also 1,80 Meter mal 2 Meter. Und diese Futtermittel müssen ja irgendwo hergestellt werden. Hier in Deutschland haben wir nicht genug Ackerbaufläche für diese Sojasachen und deswegen wird dann in Entwicklungsländer ausgewichen, zum Beispiel nach Lateinamerika, aber auch nach Afrika. Und die Anbaufläche, die dann für das Soja verwendet wird, steht nicht für die Ernährung der Menschen dort zur Verfügung.
Okay, das war schon mal ein sehr gutes Beispiel. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Thomas Herzfeld ist Agrarökonom am Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Halle. Herr Professor Herzfeld, an Sie die Frage. Wenn ich in Deutschland jede Woche mehrere Kilo Lebensmittel in den Müll schmeiße, gibt es da irgendeinen Zusammenhang zur Welternährung? Was würden Sie sagen?
Es gibt auf jeden Fall einen indirekten Zusammenhang in manchen bestimmten Zusammenhängen. Einen direkten Zusammenhang würde ich aber in der Hinsicht nicht sehen, dass die Lebensmittel, die hier einmal angeboten wurden, die hier in den Supermärkten lagen, nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Die Produktionsprozesse haben einmal stattgefunden. Das Bewässerungswasser, was schon angesprochen wurde, ist schon geflossen. Und deswegen hilft es nichts, wenn wir sagen, wir werfen das nicht mehr weg, sondern die Ressourcen sind erstmal verbraucht. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, an den Produktionsprozessen dann viel eher.
Viel eher was ändern. Okay. Linda Staude ist uns von ganz weit zugeschaltet aus Nairobi. Sie ist unsere ARD-Hörfunk-Korrespondentin in Afrika. Und Frau Staude, bei Ihnen ist es ja auch schon 2 Stunden später. Vielen Dank, dass Sie trotzdem da sind. Schönen guten Abend. Afrika ist ja besonders von Hunger betroffen. Wir haben es schon gesagt. Geben Sie uns mal einen Einblick. Was haben Sie gesehen? Was bedeutet Hunger heute?
Nun, wir hatten zum Beispiel hier in Ostafrika in den letzten 3 bis 4 Jahren ausgefallene Regenzeiten. Und wenn die Regenzeiten hier ausfallen, dann hat das sofort schwere Dürren zur Folge, was dann auch zu Hunger führt. Allerdings muss man einschränkend sagen, dass Dürre alleine noch keinen Hunger bedeutet. Kenia zum Beispiel hat ein gewaltiges Verteilungsproblem. Es gibt einige Regionen, in denen Überschüsse produziert werden. Die kommen aber nicht in den Regionen an, wo es dann nicht regnet, wo die Ernten ausfallen. Es gibt in den Nachbarländern Konflikte, Terrorismus, all das trägt dazu bei, dass die Menschen hier hungern. Das hat also in erster Linie dann mit der Nahrungsmittelproduktion zu tun, die nicht mehr stattfindet, weil die Menschen nicht mehr in der Lage sind, ihre Felder zu bestellen, weil sie durch bewaffnete Konflikte, durch Terrorismus daran gehindert werden.
Ja, unser Thema heute in der Redezeit, damit alle Menschen satt werden, was können wir gegen den Hunger tun? Sie können gerne noch anrufen 08000 441777 oder Sie schreiben uns eine Mail an ndr.de/redezeit. Und Frank Müß aus Basinghausen hat angerufen. Guten Abend, Herr Müß.
Guten Abend.
Sie haben geschrieben, Sie haben selber in der Schulzeit schon für die Dritte Welt gekämpft und Aktionen gegen den Hunger in Äthiopien mitgemacht.
Ja, das wurde damals in der Schule, wurden uns die Bilder gezeigt, die man heute im Fernsehen noch von Miseria sehen kann. Wir wurden als Kinder, wurde man dann gesagt, ihr habt alle was zu essen und da unten die armen Menschen in Afrika, die haben nichts und wir basteln jetzt was und dann machen wir einen Bazar und dann sammeln wir Geld und dann schicken wir das nach Äthiopien. Und dann hat man haben wir dann tolle Bilder gemalt, in Sozialkunde wurde das Thema angesprochen und so weiter und so weiter. Und dann haben wir uns alle ganz stolz gefühlt. Jetzt haben wir da armen Afrikanern was zu essen gegeben mit unserem Geld, was wir gesammelt haben. Und das ist jetzt 45 Jahre her. Und wir sammeln immer noch Geld für Afrika. Und dann muss man doch irgendwann einfach mal sagen, warum müssen wir uns um den Hunger in der Welt kümmern? Warum können wir nicht sagen, was kann Afrika selber tun?
Ja,
denn
Herr Müß.
Das ist doch der eigentliche Punkt.
Ja, Herr Müß, das gebe ich gleich mal an Simone Welte weiter. Sie ist ja Expertin der Welthungerhilfe und hat mir heute von Projekten in Äthiopien erzählt. Frau Welte, ist das alles sinnlos, was Sie da machen? Was sagen
Nein,
Sie?
Nein, das ist es natürlich nicht. Also, Sie haben recht, 1962 ist die Welthungerhilfe gegründet worden aufgrund vieler Hungerkatastrophen in der Welt. Damals hat noch jeder vierte Mensch gehungert. Heute ist es nur noch jeder neunte Mensch, der an Hunger leidet. In absoluten Zahlen sind es ungefähr 821 Millionen Menschen. Also trotz gestiegener Weltbevölkerung hungert heute nur noch jeder Neunte. Also das ist ein großer Erfolg, der da geschehen ist. Nichtsdestotrotz hat sich die Lage verbessert, aber in vielen Dingen ist es auch nicht besser geworden. Denken wir an die Kriege und Konflikte in Afrika, die da leider auf dem Kontinent nach wie vor noch vorherrschen. Die treiben viele Menschen in den Hunger. Sie können nicht sich selbst um ihre Lebensmittelproduktion kümmern und sind damit auf Hilfen, auf Nahrungsmittelhilfen oftmals angewiesen. Ich bin mir sicher, wenn wir den Kleinbauern oder die Menschen im Flüchtlingslager in Uganda oder im Südsudan fragen, wenn sie die Wahl hätten, sie würden sofort den Krieg beenden und in Frieden Nahrungsmittel produzieren.
Jetzt habe ich Katrin Jäger in der Leitung. Sie ruft uns an aus Burgdorf. Frau Jäger, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend. Sie haben uns auch eine Mail geschrieben. Sagen Sie nochmal, was Sie beitragen wollten.
Ja, also zum einen finde ich es durchaus sinnvoll, dass man sagt, man stellt Hilfe zur Selbsthilfe. Die andere Sache ist aber, ist es nicht durchaus sinnvoll, gerade an der Geburtenkontrolle zu arbeiten? Also selbst der Nobelpreisträger Norman Borlaug hat ja schon gesagt, dass wir zwar immer an der Effektivität der Nahrungsmittelproduktion arbeiten, aber das Bevölkerungswachstum zu kontrollieren, daran scheitert es immer wieder. Ich meine, wir sind jetzt 7,6 Milliarden, 2050 wahrscheinlich 9. Das kann ja nicht unendlich so weitergehen. Ist es nicht da oder was tut die Organisation da oder was kann man machen, um das einzudämmen?
Das gebe ich gerne mal in die Runde, diese Frage. Ist das eine Möglichkeit? Herr Herzfeld, haben Sie was dazu zu sagen?
Ja, ich würde da gerne entgegnen. Frau Jäger hat erwähnt, dass häufig dieses Bild skizziert wird, dass immer mehr Menschen auf der Erde leben und deswegen die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, endlich sind und auf immer mehr Köpfe verteilt werden müssen. Ich möchte da aber das Beispiel China anführen. Auch in China ist trotz Geburtenkontrolle die Bevölkerung insgesamt gewachsen, mehr geworden. Und dennoch hat China es geschafft, das Hungerproblem deutlich zu reduzieren und das Armutsproblem deutlich zu reduzieren.
Wie haben die das denn geschafft? Können Sie das mal erläutern?
Ein wichtiger Schritt war die Aufhebung der kollektivierten Landwirtschaft Ende der 70er Jahre, in dem die ländlichen Haushalte die Möglichkeit erhalten haben, ihre Flächen, die sie bewirtschaften, in am Anfang noch sehr begrenzter Eigenregie zu bewirtschaften, aber immer mehr dann auch Anfang der 80er Jahre über freie Märkte ihre Produkte auch zu verkaufen. Und das hat dazu geführt, dass die Bäuerinnen und Bauern viel mehr Ressourcen auch in die Agrarproduktion investiert haben, viel mehr Inputs verwendet haben und damit die Produktion sehr stark gestiegen ist. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich den Punkt kritisch, wenn irgendjemand denkt zu wissen, wie Menschen sich verhalten sollen, wie viele Kinder Menschen gebären sollen oder erzeugen sollen. In vielen Fällen sehen wir, dass in der wirtschaftlichen Entwicklung, wenn es den Menschen besser geht und sie darauf vertrauen können, dass die Kinder, die auf die Welt kommen, auch länger leben, überleben, weniger von Kindersterblichkeit bedroht sind, dass dann auch und die Frauen besser ausgebildet werden, dass dann von ganz alleine ein Prozess eintritt, dass die Geburtenrate zurückgeht.
Linda Staude, was sagen Sie dazu?
Also es gibt hier in Ostafrika große Initiativen in verschiedenen Ländern, um die Bevölkerung, das Bevölkerungswachstum einzudämmen. Wenn man also einfach nur das Beispiel Uganda nimmt, da ist zurzeit die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau, die liegt bei fast 6. Und es geht ja nicht nur um Ernährung, sondern es geht auch darum, wo Arbeitsplätze herkommen, wie die Menschen ihr Leben gestalten wollen. Und es hat sich inzwischen die Ansicht durchgesetzt, dass man schon was dagegen tut. Muss dieses Bevölkerungswachstum tatsächlich einzudämmen. Es ist ein schwieriger und ein langwieriger Prozess. Und Herr Professor Herzfeld hat natürlich völlig recht, wenn Sie es schaffen, den Lebensstandard zu steigern, dann gehen die Geburtenraten von selber zurück. Aber auch das ist eine sehr langwierige Sache. Also man versucht es von mehreren Seiten anzugehen, das Problem, aber das geht sehr, sehr, sehr langsam voran.
Simone Welter, haben Sie da Erfahrung?
Ja, ich würde da meinen beiden Vorrednern beipflichten. Also ja, es ist so, wenn der Lebensstandard sich verbessert und vor allem die Frauen auch besser ausgebildet sind, auch die Möglichkeit haben, am Berufsleben teilzunehmen, studieren zu gehen und so weiter, dann regeln sich viele Dinge von alleine und die Kinderzahlen gehen zurück. Das ist bei uns auch so gewesen, wenn wir an die Zeit nach dem Krieg denken und bis heute Wir haben ja hier eigentlich eher ein Problem, dass zu wenig Kinder auf die Welt kommen. Und solche Anreize kann man natürlich auch in Afrika setzen und auch in Asien. Und die Situation der Frauen verbessern hat einen unheimlichen Effekt und ist auf jeden Fall ein Teil der Projekte der Deutschen Welthungerhilfe.
Heute in der Redezeit, damit alle Menschen satt werden, was können wir gegen den Hunger tun? Sie können gerne noch anrufen 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail an ndr.de/redezeit. Und jetzt habe ich Werner Breyer aus Goslar in der Leitung. Guten Abend, Herr Breyer.
Ja, guten Abend. Ich hatte auch eine E-Mail zum gerade angesprochenen Thema Bevölkerungsexplosion geschrieben. Das ist ja nun inzwischen so ja ziemlich umfänglich schon besprochen worden. Ergänzend könnte ich jetzt nur noch fragen, ob man jetzt wirklich abwarten kann, bis jetzt diese angesprochenen wirtschaftlichen Verbesserungen eintreten. Ja, also das wird ja doch Jahrzehnte oder vielleicht sogar noch länger dauern, gerade wenn man die Situation in Afrika sieht mit diesen unfähigen und korrupten Regimen, ob man da wirklich so lange warten kann. Und da werden doch zwischenzeitlich in den nächsten Jahrzehnten dann viele, viele Probleme auftreten.
Ja, das gebe ich gleich mal an. Ja.
Eine Frage noch. China wurde erwähnt. Ist jetzt China das Modell, was man auf Afrika übertragen kann?
Ja, vielen Dank, Herr Breyer. Ich gebe das mal gleich an Linda Staude weiter. Frau Staude, wie ist die Situation in Afrika? Sehen Sie das so hoffnungslos, wie Herr Breyer das schildert, oder gibt es da einen klaren Aufwärtstrend?
Man kann sicherlich nicht abwarten, bis sich das Problem sozusagen von selber löst. Also es ist auch gefordert, dass die Regierungen hier in der Region etwas tun, um ihre Bevölkerung zu ernähren, um bestimmte Sachen zu fördern und das Bevölkerungswachstum einzudämmen. Und es gibt gute Beispiele, wo da Erfolge erzielt worden ist. Da kann man Kenia nennen, da kann man Äthiopien nennen, da kann man auch Ruanda nennen. Es gibt andere Länder, in denen da wirklich bisher überhaupt noch nicht viel passiert ist und wo dringend noch Handlungsbedarf besteht, wo das getan werden muss. Und man kann da nicht die nächsten 10 Jahre abwarten und darauf hoffen, das Wirtschaftswachstum wird es schon richten.
Sagen Sie noch was zum Engagement Chinas in Afrika selbst? Man hört ja immer, die Chinesen kaufen sich da ganz kräftig ein.
Das chinesische Engagement in Afrika, das ist ein geschäftliches Engagement. Natürlich sind die Chinesen hier in der Region stark vertreten. Sie investieren in Dinge, die hier dringend gebraucht werden, wie zum Beispiel Infrastruktur, das heißt also Straßen, in Schienen, in Flughäfen, in Häfen. Sie sind auf der anderen Seite allerdings auch die größten Kreditgeber. Und was wir hier, aber das hat mit jetzt Ernährung erstmal vordergründig nicht so ganz viel zu tun, aber wir steuern ganz gewaltig auf eine neue Schuldenkrise zu, weil die Länder einfach mehr bei den Chinesen leihen, als sie zurückzahlen können.
Herr Hertzfeld, sagen Sie noch was zu der Frage mit China. Also wäre das Modell Chinas, das Sie ja geschildert haben, wirklich so 1:1 auf Afrika zu übertragen?
Nein, ich würde auf jeden Fall stark davor warnen, einfach Lösungen oder Modelle zu kopieren. Was das Beispiel China leisten kann, ist daraus zu lernen. Auf der einen Seite sehen wir, dass die Agrarwirtschaft dort sehr stark gefördert wurde, gestärkt wurde, auch immer noch stark gefördert wird. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass zum Beispiel diese Zwangsgeburtenkontrolle sehr schwierige soziale Effekte gezeigt hat.
Sie meinen diese Ein-Kind-Politik in China, ne?
Wenn also Familien nur ein Kind haben durften in der Vergangenheit und das Geschlechterverhältnis bei den Kindern auf einmal ganz stark hinsichtlich der Jungen ausschlägt, das werden also viele Mädchen erleben, ja, wir können nicht aufwachsen, sagen wir es so. Und das sind Beispiele, die auf keinen Fall einfach kopiert werden sollten.
Simone Welte, Sie steuern ja auch Projekte der Welthungerhilfe. Was ist für Sie in Afrika? Was wären für Sie Projekte, wo Sie sagen, das hat Zukunft?
Projekte in Afrika haben für uns eine Zukunft, wenn sich vor Ort für die Menschen die Situation verbessert, und zwar dauerhaft. Die Projekte, die wir in Afrika durchführen, die überlegen wir uns nicht in Bonn, sondern die überlegen wir uns vor Ort mit den Leuten, die von Hunger und von Armut betroffen sind. Wir schauen uns da sehr umfassend erstmal an, was ist denn eigentlich das Problem vor Ort? Was benötigen die Menschen, um selbst aus ihrer Lage herauszukommen. Und dann fangen wir an, unsere Projekte zu planen und entsprechend Gelder bei der deutschen Regierung oder anderen Gebern einzuholen. Und das ist, sage ich mal, der Schlüssel dazu, dass etwas funktioniert, dass man nicht sich irgendwie überlegt, wie könnte es sein, sondern tatsächlich vor Ort mal fragt. Das ist zugegebenermaßen sehr aufwendig und dauert auch lange, aber dadurch kann man auch sehr gute Effekte erzielen. Sie sprachen vorhin das Thema Äthiopien an. Wir haben dort gemerkt, dass sämtliche Aktivitäten immer schwierig umzusetzen waren, weil die Frauen einfach schon mit der Arbeit derart überlastet waren, dass noch zusätzliche Arbeit nicht möglich war. In Gruppen, wo erst Männer und Frauen getrennt diskutiert haben und dann später zusammen kam, dann die Erkenntnis, dass die Männer den Frauen die Arbeit abnehmen müssen. Das hört sich jetzt so ein bisschen banal an, aber für das ländliche Äthiopien ist es ein mittleres Erdbeben, dass Männer anfangen zu kochen. Und das kam aufgrund einer langen Diskussion und aufgrund einer guten Analyse der Ursachen von Hunger, Armut und nicht stattfindender Veränderungen.
Ja, Herr Schäuble hat ja heute die deutschen Männer auch aufgefordert, mehr Hausarbeit zu machen. Also ist ja offenbar ein weltweites Problem.
Ist es, genau. Was ich noch sagen wollte ist, nein, wir können nicht mehr warten, bis sich irgendwas von alleine ändert. Ich denke, dass vor Ort die Länder in Afrika sehr wohl in der Pflicht sind, selbst etwas zu tun, aber auch wir hier in der EU können durchaus aktiv werden. Ich denke, der Herr Professor Herzfeld hat sicherlich auch noch etwas zur EU-Agrarpolitik zu sagen und ob die vielleicht auch noch Raum für Gestaltung bietet, um fairere Abkommen mit Afrika zu machen. Und dann kann natürlich auch jeder Mensch selber etwas machen. Nachhaltiger konsumieren, nicht so viel wegwerfen und öfter mal vielleicht Bio kaufen. Das ist auch schon etwas, was ein kleiner Schritt ist, aber ein wichtiger Schritt.
Linda Staude, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass es aber auch sehr unsinnige Entwicklungshilfeprojekte gibt, wo man sich wirklich fragt, was das soll. Können Sie das nochmal beschreiben?
Ja, ich meine, in der Entwicklungshilfe generell hat sich ja viel verändert, also auch gerade was die Hilfe zur Selbsthilfe betrifft, die jetzt weitgehend im Vordergrund steht. Aber es sind noch so ein paar Überbleibsel aus vergangenen Jahrzehnten, wo man manchmal wirklich nur den Kopf schütteln kann, was auch dazu führt, dass die Menschen hier immer noch in eine Abhängigkeit geraten, also dann wirklich auf dem Hintern sitzen und selber nichts mehr machen, weil sie denken, wir kriegen ja sowieso Hilfe, wenn es uns schlecht geht. Und ich bin gerade erst im letzten Jahr in einer Region hier in Kenia gewesen, wo durch die letzte Dürre, die wir hatten, große Betroffenheit geherrscht hat. Und da sind selbst so simple Dinge wie zum Beispiel ein Heuschober, wirklich nur vier Wände und ein Dach und ein bisschen getrocknetes Gras drin, wo dann steht, Dankeschön an die Regierungen von Großbritannien und Schweden. Also das sind so Sachen, also die braucht man hier wirklich nicht zu finanzieren. Das können die Menschen auch selbst, wenn man sie denn dazu auffordert und lässt.
Thomas Herzfeld, sagen Sie noch was zur EU-Handelspolitik? Was hat die für eine Auswirkung auf den Hunger in Afrika zum Beispiel?
Ja, das verbindet auch nochmal zu dem Argument oder zu der Frage von Herrn Müß, warum wir uns überhaupt damit noch beschäftigen sollen. Wir leben in einer globalisierten Welt und es gibt viele Auswirkungen von Entscheidungen hier in Europa auf den Welthandel und damit auch direkt und indirekt auf landwirtschaftliche Sektoren in anderen Ländern. Die EU-Agrarpolitik hat sich aber in der Vergangenheit auch schon stark verändert. Wir haben nicht mehr die Situation, dass Rindfleisch, dass Milchpulver und ähnliche Produkte mit Subventionen in andere Länder exportiert
die
werden.
Die sogenannten Butterberge, ne?
Die Butterberge,
mit denen bin ich
sind
noch aufgewachsen.
Lange, lange Geschichte oder relativ lange Geschichte. Und diese Exporte, die mit Subventionen irgendwo abgesetzt werden, das ist natürlich ganz großes Gift für die Entwicklung von Märkten in anderen Ländern. Das ist, denke ich, eine gute Entwicklung, dass wir diese Zeit hinter uns gelassen haben. Auf der anderen Seite ist dieses Spannungsfeld internationale Arbeitsteilung, Handel, internationaler Handel natürlich nicht völlig problemfrei. Auf der einen Seite bringt natürlich die Liberalisierung von Handel in Ländern, in denen landwirtschaftliche Sektoren zum Beispiel vorher stark geschützt waren, Anpassungsdruck und Druck auf Strukturveränderungen. Und deswegen warne ich davor zu sagen, pauschal ist es immer schlecht, wenn die EU Güter exportiert. Es sorgt dafür, dass zum Beispiel die städtische Bevölkerung in vielen Ländern günstiger an Nahrungsmittel kommt, als wenn diese Länder keine Importe zur Verfügung hätten. Es ist, denke ich, wichtig, darauf zu achten, unter welchen Bedingungen finden diese Exporte statt, welche Bedingungen herrschen auf den jeweiligen Märkten, haben die kleinen Landwirte gleichen Zugang zu Märkten, haben sie gleiche Rechtssicherheit, können sie Verträge abschließen und so weiter. Mhm. Also man muss viel mehr noch auf die Details auch schauen.
Ja,
wir diskutieren. Darf ich da einen Satz zu sagen? Ein Satz noch. Weil, ja, es wird ja hier gerade in der ostafrikanischen Gemeinschaft ein Freihandelsabkommen mit Europa diskutiert und ist mehrfach von verschiedenen Ländern abgelehnt worden. Und ich will nur ein Argument rausgreifen. Die EU versichert, dass subventionierte Agrarprodukte über dieses EPA, wie das kurz genannt wird, nicht hierher kommen sollen. Aber was die Experten hier sagen, ist, die Überwachung dieser Importe von hier aus betrachtet, liegt in den Händen der lokalen Behörden. Und das funktioniert nicht wegen Korruption, wegen Bestechlichkeit, wegen schlechter Organisation, was am Ende dazu führt, so das Argument hier, dass diese subventionierten Agrarprodukte doch hier landen.
Wir reden heute in der Redezeit sehr kontrovers, damit alle Menschen satt werden. Was können wir gegen den Hunger tun? Und Sie sind natürlich auch gefragt. Was glauben Sie denn, was man tun kann? Rufen Sie gerne an 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail an ndr.de/redezeit. Und in der Leitung ist jetzt Annette Berger. Danke, dass Sie so lange gewartet haben, Frau Berger.
Alles gut, hallo.
Hallo.
Ich wollte eigentlich nur, weil ich durch Zufall in die Sendung reingeschaltet habe, ich wollte auf einen Film aufmerksam machen, der ganz interessant ist. Das ist von Valentin Thurn. Der heißt 10 Milliarden, wie werden wir alle satt? Und in diesem Film hört er sich immer beide Seiten an, sowohl die großen Unternehmen, jetzt zum Beispiel die Bayer, Monsanto, gehört jetzt mittlerweile dazu, die großen Agrarriesen, und sie schauen aber auf die kleinen Bauern. Und man sieht da so fantastische Ergebnisse, wie es wirklich geht mit den Leuten, wie es geht mit dem kleinen Bauern und wie es geht mit einer ordentlichen Umwelt, mit ordentlichen Umweltbedingungen und mit einfachem Respekt den Bauern gegenüber, den kleinen Landwirten gegenüber und nicht diesen großen Industriellen, weil im Prinzip wird der Hunger in der Welt ganz groß durch die Reichen und die mächtigen Konzerne hervorgerufen. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, es gibt in Indien einen Zusammenschluss von verschiedenen Bauern, ich kann es jetzt nur sinngemäß wiedergeben, die über ganz große Saatgutkammern verfügen. Das sind alles keine Hybridreissorten, sondern das sind zig verschiedene Sorten. Die eine hilft gut im nassen Gebiet, die andere kommt gut mit Dürre klar und so weiter und mit kargem Boden. Und die Bauern, die dürfen dort immer das Saatgut, bekommen sie dort her, pflanzen das an und die müssen nur von ihrer Ernte dann wieder Saatgut zurückgeben in diese Kammer. Und diese Felder, die sind viel erfolgreicher als zum Beispiel von Bayer irgendwelches Saatgut, was angeblich der Dürre standhalten soll oder einem kargen Boden. Gut. Und in diesem Film, in dieser Dokumentation, Valentin Thurn ist ja auch jedem Interessierten eigentlich ein Begriff, dieser Mann, dieser Dokumentarfilmer, in diesem Film werden wirklich alle Antworten gegeben. Also das kann ich nur jedem empfehlen, der das wirklich anschauen will.
Ja, vielen Dank, Frau Berger. Herr Herzfeld, Sie hatten das ja eben auch schon angesprochen, ne? Diese lokalen Kooperationen. Vielleicht sagen Sie noch einen Ton zu den großen Konzernen, die jetzt angesprochen worden sind. Also ich habe auch noch eine Mail von Volkmar Merkert aus Lindhorst, der auch sagt, durch den steigenden Fleischkonsum wird immer mehr gentechnisch verändertes Futter für die Tiermast benötigt. So, dadurch wird nicht nur die Umwelt beeinträchtigt, sondern auch Boden für Lebensmittel verringert. Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Also wie versucht man sozusagen künstlich mehr Landwirt, mehr Produkte zu schaffen, um noch mehr Menschen halt ernähren zu können?
Ja, da Sie mich angesprochen haben, reagiere ich da vielleicht zuerst
ja,
drauf.
Ja, bitte.
Es ist, ich denke, es steht fest, dass die Veredelung von Pflanzen über den Fleischproduktion ein sehr, sehr ineffizienter Prozess ist. Das, denke ich, ist allgemein bekannt. Das heißt, mehr Fleischkonsum oder wenn die Ernährungsgewohnheiten sich sehr stark dem westlichen Modell annähern, bekommen wir natürlich einen zusätzlichen Druck auf Flächen, auf die Produktion von auf Pflanzen, Futtermitteln beziehungsweise auf Graslandstandorte, die auch für die Beweidung genutzt werden. Nun ist natürlich die Pflanzenzüchtung, die gentechnische Verfahren dienen zum einen natürlich, den Ertrag pro Fläche zu steigern und damit den Flächenverbrauch zu reduzieren. Also wenn das Ziel der Pflanzenzüchtung wirklich erreicht wird, ist das ein Weg, natürlich den Flächendruck für die Futtermittelproduktion zu reduzieren. Wir haben das Problem, die Tatsache, dass diese Verfahren auf verbreitete Skepsis stoßen und von vielen Konsumentinnen und Konsumenten abgelehnt werden.
Also die Monokultur oder die großen Konzerne, ne? Die Frage wäre ja eben, ob man nicht sozusagen viel mehr ins Kleine gehen muss und sozusagen die kleinen Bauern fördert.
Ich denke, dass nicht eine einzige Strategie die allein selig machende ist, sondern es geht darum, den Balance zu haben und
beides
zu haben und zu schauen, was ist der beste Weg, um bestimmte Nahrungsmittel zu produzieren und auf der anderen Seite auch auf Konsumentensicht darauf zu achten, welche Folgen im Ressourcenverbrauch hat mein persönlicher Konsum. Das sollte man nicht nur immer auf die Produktionsseite abwälzen.
Sagen Sie noch einen Ton zur Gentechnik, ohne Herr Herzfeld, ohne dass Sie jetzt auch, dass es schwierig wird. Also ist das ein Bereich, der massiv ausgebaut wird? Hat man sich das so vorzustellen oder ist das gar nicht so? Die Hörerin hatte ja eben entsprechende Konzerne auch angeführt.
Ich sehe die Gentechnik vor allem erstmal als ein Produktionsverfahren oder ein Züchtungsverfahren. Mhm. Und dieses Züchtungsverfahren ermöglicht es, sehr, sehr verschiedene Züchtungsfortschritte zu generieren, sei es entweder den Ertrag zu steigern, sei es über Fortifikation, was wir auch noch nicht angesprochen haben, sozusagen Nahrungsmittel mit bestimmten Mikronährstoffen, Spurenelementen, Vitaminen anzureichern und damit.
Also Fortifikation heißt, man macht sie stärker, ne? Resistenter.
Man erhöht zum Beispiel den Vitamin A-Gehalt im Reis.
Sie sind gleich dran.
Alles stark debattiert, das ist mir vollkommen
bewusst.
Okay,
jetzt kommen mal die beiden Frauen zu Wort. Herr Herzfeld, Sie können durchatmen. Frau Welte, ich habe Sie gehört.
Ja, vielen Dank. Also Fortifikation bedeutet, dass ein Lebensmittel mehr Vitamine und Mineralstoffe hat und nicht stärker wird. Die Gentechnik, ein großes Thema. Man muss mal schauen, was wird denn gentechnisch verändert und mit welchem Ziel? Das sind die Hauptanbaupflanzen, die Top 10, und das sind meistens Weizen, Mais, Reis, also Kohlenhydratträger. Hunger ist aber nicht nur ein Decken von Kalorien, also genug Kalorien essen am Tag, sondern es hängt eben daran, dass eben auch genug Mineralien und Vitamine kommen. Und das schafft man nicht mit fortifiziertem Reis, sondern das schafft man, indem man eine Vielfalt an Lebensmitteln isst, pflanzlich und tierisch. Und ich würde sagen, dass die Gentechnik eine nette Technik ist, die unheimlich viel Geld kostet, aber eigentlich brauchen wir die nicht. Die Welt bietet genug an Vielfalt und an Pflanzen, die gute Erträge bringen in unterschiedlichen Situationen. Wir brauchen das einfach nicht. Und in Afrika und in unseren Projekten spielt das überhaupt keine Rolle, weil es auch einfach viel zu teuer ist. Wo ich auf jeden Fall recht gebe, ist, dass die Erträge pro Feld, pro Hektar gesteigert werden müssen. Und da gibt es auch bei unseren Kleinbauern in Afrika Potenzial nach oben. Das muss aber nicht mit schwierigen Produkten von großen Konzernen sein, sondern da hilft manchmal einfach die Verbesserung der Anbaumethode, eine gute Fruchtfolge, das hilft dann auch wieder gegen Schädlinge und so weiter. Und da erzielen wir sehr gute Ergebnisse und tragen das auch weiter über sogenannte Farmer Field Schools und können damit sowohl in Asien als auch in Afrika Erträge steigern und Ernährung sichern.
Gut, jetzt kommt erstmal Britta Weber, schon länger in der Leitung. Guten Abend, Frau Weber.
Hallo, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch.
Erstmal ein schönes neues Jahr, obwohl es ja nicht schon fast lange her ist. Ja, also ich habe gerade, während ich habe mit einem Ohr so hingehört auf das, was die eine Anruferin sagte in puncto auf große Konzerne und habe auf der anderen Seite ihre Kollegin eben dran gehabt, die meinen Anruf entgegengenommen hat. Deshalb habe ich nicht so alles mitgekriegt.
Das macht aber überhaupt nichts. Sagen Sie einfach Ihren Punkt.
Es läuft so in die Richtung. Also ich finde, Hunger wird auch dadurch gemacht, dass Menschen nicht ordentlich bezahlt werden. Zum Beispiel, ich denke jetzt nicht nur an Afrika, sondern ich denke auch mal an Südamerika. Was trinkt denn jeder hier morgens zum Frühstück? Entweder seinen Kaffee oder seinen Tee oder an Indien oder Bangladesch zum Beispiel, wenn wir mal anfangen mit der Klamottenindustrie und all diesen ganzen Sachen. Das sind alles Menschen, die arbeiten ja, wenn überhaupt, für ein Apfel und ein Ei, wenn sie das kriegen, auf irgendwelchen Feldern und
jetzt sind sie weg. Gut, ich glaube, den Punkt haben wir gehabt. Genau, jetzt ist Frau Weber uns aus der Leitung gerutscht. Linda Staud, ich habe hier noch eine Mail, die sich auch speziell an Sie, glaube ich, richtet. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Gerhard Förster aus Jameln hat uns geschrieben. Das Problem Afrikas hat sich nicht geändert. Der Kolonialismus geht weiter. Nicht nur Rohstoffe, Beispiele Coltan werden geraubt. Das neueste Beispiel ist das deutsche Einwanderungsgesetz. Ich glaube, wenn man das Zuwendung sagt. Gezielt werden Fachkräfte aus Afrika angeworben. Statt die Menschen auszubilden, werden die dort mühsam Ausgebildeten gezielt abgeworben. Beispiel nennt er Malawi. Es gibt nur einen Zahnarzt pro 200.000 Menschen. Gleichzeitig gibt es im Ausland mehr malawische Zahnärzte als dort. Ist das ein Problem, das Sie kennen? Können Sie das bestätigen?
Also ich kann nicht viel über Malawi sagen. Es mag sein, dass das da ein Problem ist, aber hier in Ostafrika habe ich definitiv nicht den Eindruck, dass da ein großes Interesse der Europäer vorherrschen würde, die Menschen von hier abzuwerben. Mein Eindruck von hier aus ist eigentlich, dass die Europäer alles tun, um keine Afrikaner irgendeiner Art nach Europa zu haben. Wozu ich gerne noch was sagen würde, das ist das Kleinbauerntum. Das ist nun etwas, was hier in der Region, in Kenia 80% der Bevölkerung sind Kleinbauern. Das sind Subsistenzbauern, das heißt, die bauen nur für den eigenen Bedarf an. Und dadurch, dass die Methoden oft so ineffizient sind, dass auch das Falsche angebaut wird. Also wenn ich hier einem Kenianer sage, er soll keinen Mais mehr essen, dann werde ich vermutlich öffentlich gesteinigt, weil das ist hier das absolute Hauptnahrungsmittel, ist für die Gegend nicht wirklich ideal, weil eine Maispflanze einfach viel zu viel Ressourcen verbraucht, bis da mal Mais drauf wächst. Also von daher führt das dann auch wieder zu einer Situation, dass die Menschen sich auf dem Land, dass sie sich vom Land entfernen, weil sie hoffen, in den großen Städten dann eher mehr Geld zu verdienen oder überhaupt Geld zu verdienen, statt ihr ganzes Leben damit zu verbringen, gerade für das Lebensnotwendige auf ihren Farmen zu hocken.
Simone Welter, haben Sie da noch eine Ergänzung?
Also die Kleinbauern und die Subsistenzbauern, das sind Dinge, die muss man ein bisschen unterscheiden. Also pflichte Ihnen bei, Frau Staude, Subsistenz Landwirtschaft ist keine Zukunft, das sollte schon so weit entwickelt werden, dass die Kleinbauern die Möglichkeit haben, Überschüsse zu produzieren und die auch auf dem Markt anbieten. Dafür muss es aber auch einen regionalen und einen lokalen Markt geben, der sich entwickeln muss. Und dafür ist es halt auch wichtig, dass vor Ort die Strukturen da sind, dass es da Chancen gibt. Dann noch zum Thema Mais und einseitige Ernährung. Und man kann einem Kenianer nicht sagen, er soll aufhören, Mais zu essen. Nee, kann man nicht. Aber man kann durch gezielte Bildungsprogramme dazu kommen, dass nicht nur Mais gegessen wird, sondern der Mais eben mit grünem Blattgemüse, mit Früchten, mit Eiern, mit Fleisch und so weiter angereichert wird. Und dann verbessert sich auch die Ernährung. Es ist richtig, dass das auch sehr lange dauert. Jeder, der schon mal versucht hat, ernsthaft seine Ernährung umzustellen, weiß, was das bedeutet. Und das ist in Kenia oder in Deutschland oder sonst wo nicht unterschiedlich. Aber auch da muss man es angehen. Man muss die entsprechenden Bildungsmaßnahmen anbieten und gemeinsam mit den Menschen den Anbau, die Ernährung auf den Prüfstand stellen. Und dann kann es zu Veränderungen kommen und zu den kommt es auch.
Wir reden heute in der Redezeit, damit alle Menschen satt werden. Was können wir gegen den Hunger tun? Rufen Sie gerne noch an 08000441777 oder schreiben Sie eine Mail an ndr.de/redezeit. Und ich habe jetzt Jörn Bormann in der Leitung. Guten Abend, Herr Bormann.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Was möchten Sie beitragen?
Dass Sie doch ankommen.
Ja, wir haben ja noch eine Viertelstunde.
Das ist gut. Ich will dazu beitragen, ich bin lange in Afrika ansässig gewesen, Afrika West, Afrika Süd, komme eigentlich aus der Telekommunikation, bin aber durch einen BBC-Radiobericht 1993 zum Algen-Fan geworden. Mhm. Und ich weiß, dass in Angola, in Südafrika, große Algenfarmen aufgebaut und betrieben werden, um damit Nahrungsmittel zu produzieren, damit unter anderem unterernährte Kinder gefüttert werden. Und die Frau Staude müsste eigentlich wissen, dass, wo ich das mal auch weiß, in Kenia Ähnliches gemacht wird. Das heißt also, man füttert dort unterernährte Leute mit den Algen, die im Süßwasser wie auch im Seewasser produziert werden. Und da gibt es also verschiedene Verfahren. Also ich bin mittlerweile mit 10 Giga Informationen belastet und kann also da einiges zu beitragen. Mir geht es eigentlich darum, dass das Thema Algen erstmal unter die Leute kommt, auch in solchen Ländern wie Afrika, Afrika zum Beispiel West, Afrika Süd, dass man dort das Wasser nutzt, das Seewasser, wie auch Binnenseen, um damit eben Nahrungsmittel zu produzieren. Und das wäre also mein Thema, um die Welternährung ein klein bisschen auf Vordermann zu kriegen.
Ja, vielen Dank. Frau Schauder, können Sie das bestätigen oder was dazu sagen?
Ja, das ist richtig. Es gibt noch weitere Initiativen hier, alternative Nahrungsquellen zu erschließen. Also ich habe zum Beispiel mit einer Professorin in Westkenia gesprochen, die propagiert, dass mehr Insekten gegessen werden als alternative Eiweißquelle, um eben den Tierverbrauch in Anführungszeichen herunterzufahren. Also solche Ansätze gibt es auch. Es gibt auch Ansätze natürlich für bessere Bewässerungsmethoden, die auch von lokalen Hilfsorganisationen zum Beispiel georganisiert und finanziert werden. Es gibt darüber hinaus Züchtungen von mehr resistentem, in diesem Fall Mais, der mit den Dürrebedingungen, mit den nicht mehr vorhersehbaren Regenzeiten besser fertig wird. Also es gibt alle diese Initiativen. Es ist nicht so, dass hier überhaupt nichts passiert.
Hm. Herr Herzfeld, Frau Welte, das Thema Algen, ist Ihnen das schon mal begegnet?
Ja, klar, das ist uns schon oft begegnet, auch Aquakultur für Fische, das geht auch im Süßwasser und im Salzwasser, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Was es uns ja eigentlich sagt in der Zusammenfassung ist, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, die früher auch praktiziert wurden. Algen wurden gegessen, Fisch wurde gezüchtet und auch landwirtschaftliche Produkte einer großen Vielfalt wurden angebaut. Es gab an einer Stelle ein Schnitt, wo es sich dann auf ein paar wenige landwirtschaftliche Produkte konzentriert hat und damit über Jahre hinaus die Ernährungsgewohnheiten verändert hat. Und ich glaube, es ist jetzt einfach an der Zeit, die Vielfalt, die die Erde bietet, zu revitalisieren. Ob es Algen sind, ob es Insekten sind, die unheimlich viel hochwertiges Protein enthalten, sei es wie es will, wenn es schmeckt, wenn es Spaß macht und der Gesundheit zuträglich ist, dann ist das der Weg. Und dann brauchen wir keine fancy Techniken, die unheimlich viel Geld kosten und fragwürdig sind.
Mhm. Herr Herzfeld, noch was zu neuen Möglichkeiten?
Ja, also das haben ja meine beiden Vorrednerinnen schon betont, dass es eben sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt und dass es darauf ankommt, da neue Chancen auch zu nutzen. Ich würde jetzt Pauschaltechnik nicht rundherweg ablehnen, sondern eher darauf achten, darauf schauen, in welchen Momenten, für welche Probleme bieten Technik, bieten andere Anbauverfahren, bietet Pflanzenzüchtung bestimmte Lösungen und in welchen Kontexten gibt es andere Lösungsansätze. Mhm. Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf eine Ebene, die schon mehrfach angesprochen wurde, Stichwort Korruption, Stichwort Regierungsführung. Mhm. Ich denke, das ist eine wichtige Grundlage, um überhaupt zum Beispiel die Entwicklung von Kleinbauern, ländlichen Haushalten zu mehr kommerzialisierten Betrieben, Kleinbetrieben, Familienbetrieben zu fördern oder die Stellung, den Schutz auch von lokalen Anbietern auf Märkten zu fördern, braucht es in dem Sinne doch in vielen Ländern Reformen, um Korruption zurückzudrängen, um Rechtssicherheit zu verstärken, um Bildung zu erhöhen, die Gesundheitssysteme zu verbessern. Und wenn diese grundlegenden Rahmenbedingungen sich nicht bessern, dann bin ich skeptisch, dass Einzellösung da etwas bringen, sondern es muss auch auf verschiedenen Ebenen muss es zu Lösungen kommen.
Sehen Sie da politisch irgendwelche Fortschritte?
Ich sehe auf jeden Fall, dass das Thema Korruption seit Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre doch stark an Popularität, an Interesse, Aufmerksamkeit gewonnen hat. Internationale Organisationen haben das Thema gute Regierungsführung auf die Agenda gebracht. Wir hören das auch immer wieder auch aus der deutschen Bundesregierung, dass das Thema wichtig ist. Im Kampf zwischen wirtschaftlichen Interessen und der Gefahr, zu sehr moralisierend und belehrend aufzutreten und wirklich gute Beispiele zu unterstützen, die lokal entstehen, dass wir eben zum Beispiel in manchen Ländern haben wir schöne Beispiele, dass da ein niedriges Korruptionsniveau vorliegt, wie zum Beispiel in Botswana. Diese Balance ist, denke ich, wichtig zu finden und zu stärken.
Frau Staude, was sagen Sie dazu? Korruptionsbekämpfung?
Ja, ich habe in meiner Region
immer so ein bisschen theoretisch.
Ja, es ist nicht nur theoretisch, aber ich habe auch den Eindruck, dass sie bisher noch nicht sehr erfolgreich war. Also in Kenia hatten wir gerade im letzten Jahr, nachdem Uhuru Kenyatta, der kenianische Präsident, sich ja die Korruptionsbekämpfung auf die Fahnen geschrieben hat. Wir hatten einen Skandal nach dem anderen und zwar auch in der Landwirtschaft. Also ein riesen Zuckerskandal von illegalen Importen und Maisimporten. Also es kommt immer wieder. Also ich habe noch nicht den Eindruck, dass da sich grundlegend etwas geändert hat. Und gerade hier in der Region ist es auch oft so, dass bestimmte Landesteile bei der Förderung von solchen Sachen aus politischen Gründen einfach völlig vernachlässigt werden. Also gerade hier in Kenia, der Norden des Landes, wo ja nun wirklich Halbwüsten sind, wo dringend was getan werden müsste, da passiert überhaupt nichts. An der Küste passiert zum Teil überhaupt nichts. Man konzentriert sich und das eben auch aus ethnischen Gründen auf bestimmte Regionen, weil die Menschen dort meiner Volksgruppe angehören und da wird was investiert und den Rest, den vergessen wir einfach. Also da ist sicherlich noch ein weiter Weg zurückzulegen.
Jetzt habe ich Gertrud Richter in der Leitung. Frau Richter, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich habe mir vieles angehört, was gesagt wurde und finde das auch alles sehr interessant und erkenne natürlich auch den guten Willen, der da ist. Ich denke, um in afrikanischen Ländern wirklich zu bewirken, worüber wir hier sprechen, also dass es weniger oder möglichst gar keinen Hunger mehr gibt, ist es wichtig, dass man den Mittelstand stärkt. Mhm. Also dass man es schafft, dass ein gesunder Mittelstand sich entwickelt. Und das passiert genau nicht durch Hilfsorganisationen. Kein Land, in dem Suppenküchen die Entwicklung einer Wirtschaft fördern. Und ich denke, die Vergangenheit bestätigt das auch in Afrika. Und ich denke, es gibt inzwischen auch afrikanische Stimmen, die das auch so sagen, dass nämlich Hilfsorganisationen generell keine Lösung, sondern ein Teil des Problems sind. Und ich denke, dass Hilfsorganisationen langsam darüber nachdenken sollten, sich geordnet zurückzuziehen in diesen Ländern, damit sich die Bevölkerung dann an diejenigen wenden kann, die wirklich auch verpflichtet sind, sich um die Entwicklung des Landes zu kümmern, nämlich die Regierung, die, wie es ja gerade auch von meinem Vorredner gesagt wurde, natürlich an vielen Stellen extrem korrupt sind. Aber solange die Bevölkerung auch die Möglichkeit hat, sich immer in schwierigen Situationen an Hilfsorganisationen zu wenden, gibt es auch diesen starken Bedarf gar nicht, dass die Regierung ihre Aufgaben erledigt. Und ich denke, dass die Hilfsorganisationen wirklich sich zurückziehen sollen. Dass es auch ein Teil des Problems ist, dass es unfair ist. Denn wenn man Schulen baut oder sonstiges in diesen afrikanischen Ländern, dann gibt es trotzdem noch keine Arbeitsplätze, weil der Mittelstand nicht gefördert wird.
Okay, Frau Richter, vielen Dank. Die Leitung ist ganz schlecht. Ich gebe mal Ihren Punkt an Simone Welte weiter. Simone Welte ist Ernährungsexpertin der Welthungerhilfe, Frau Welte. Sollen Sie sich zurückziehen? Ist das besser? Würde es den Menschen dann besser gehen?
Vielen Dank erstmal, Frau Richter, für diesen sehr wichtigen Kommentar. Ich denke, es ist ganz wichtig, nochmal zu betonen, die Menschen vor Ort sind für ihre für ihr Schicksal, für ihre Zukunft zuständig. Und dafür müssen sie aber auch die Möglichkeit haben, sich zu organisieren, sich zu artikulieren und ihre Rechte gegenüber ihren Autoritäten und ihrem Staat einzufordern. Und da ist nämlich oftmals schon das Problem, dass es einfach gar keine Strukturen gibt oder die massiv unter Druck gegeben werden, diese kleinbäuerlichen Organisationen oder Menschenrechtsorganisationen. Und da unterstützen Hilfsorganisationen auch, dass sich Strukturen bilden und dass die Menschen selbst für ihre Sache eintreten können. Es ist das Ziel, dass man sich zurückzieht. Aber im Augenblick geht es einfach noch nicht, weil auf der anderen Seite würde man dann ja auch viele Menschen zurücklassen in einer sehr hilflosen Situation. Und ich glaube, aus moralischen Gründen geht das gar nicht. Aber das Ziel muss sein, dass vor Ort selbst für die Rechte und für die Bedürfnisse der Bevölkerung selbst eingetreten werden kann.
Mhm. Marianne Kosmol haben wir jetzt in der Leitung. Frau Kosmol, wie schön, dass Sie noch angerufen haben.
Ja.
Ich grüße Sie.
Ja. Ja, ich würde eben das zum Stichwort Landgrabbing der großen internationalen Lebensmittelkonzerne gerne etwas hören.
Mhm. Gut, gebe ich gleich mal weiter. Wer möchte was dazu sagen?
Könnte ich auch sehr gerne was dazu sagen.
Ja, Frau Welte, bitte.
Ja, also wir als Welthungerhilfe sind leider auch schon einmal von Landgrabbing betroffen gewesen.
Vielleicht erklären Sie nochmal genau, was das ist. Genau.
Für die Landgrabbing, das ist das Wegnehmen von Land. Und zwar hatten wir in Sierra Leone ein sehr gutes Projekt mit Kleinbauern, so wie ich das jetzt zuvor schon skizziert hatte. Wir hatten dort Ernährungssicherheit erreicht. Aber was in den Ländern ja auch oft sehr schwierig ist, es gibt keine Landrechte, also kein Katasterwesen wie bei uns, dass jeder weiß, wem welches Feld gehört. Und dann kam ein großer Agrarinvestor und hat gesagt, fruchtbares Land, wunderbar, da mache ich jetzt eine Palmölplantage hin. Und dann hatten wir innerhalb kürzester Zeit auch statt Kleinbauern, die ihre Nahrungsmittel selbst produziert haben, eine riesengroße Palmölplantage mit unheimlich hohen Einsätzen von Pestiziden und Düngern und Hunger. Es war plötzlich wieder Hunger da. Und das ist ein großes Problem. Agrarinvestitionen, der Flächenverbrauch für Fleisch, Futtermittelanbau, für den Fleischkonsum in den nördlichen Ländern, das verursacht Landgrabbing. Das ist ein ungelöstes Problem, vor allem deswegen, weil Landrechte eben vor Ort nicht geklärt sind. Und auch dafür ist es wichtig, dass die Menschen vor Ort sich organisieren, NGOs bilden, ja, um sich dann eben selbst Gehör zu verschaffen und für ihre Rechte, für ihre Landrechte eintreten können.
Mhm. Gut.
Und diese Beispiele gibt es leider zuhauf.
Wir haben noch 3 Minuten. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Schlussrunde. Frage an alle 3 Experten und mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was sind für Sie die 3 wichtigsten Punkte, die sozusagen gelöst werden müssten in den nächsten Jahren, um den Hunger effektiver zu bekämpfen? Frau Staude, wollen Sie mal anfangen mit Ihrem Innenblick aus Nairobi?
Ja, ich habe natürlich Probleme. Das sind große Räder, die man drehen muss. Ja. Also gerade in Ostafrika haben wir das Problem, dass wir mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen haben. Das heißt also, es geht noch nicht mal so sehr darum, wie gehen wir nur mit unseren Lebensmitteln in Europa um, sondern es geht auch darum, wie gehen wir mit der Umwelt um. Das Zweite ist, dass ohne politische Lösung für Konflikte und Bürgerkrieg und Terror das Problem des Hungers hier in der Region nicht gelöst werden können. Und dann haben wir eben noch die Probleme, die wir jetzt in der ganzen Stunde diskutiert haben, die auch gleichzeitig gelöst werden müssen. Also das ist wirklich ein großes Rad, was da gedreht werden muss.
Mhm. Thomas Herzfeld als Agrarökonom, was ist Ihnen ein Anliegen?
Ja, das hat ja Frau Stauder auch schon angesprochen. Ich denke, ein wichtiger Punkt sind die politischen Rahmenbedingungen, die verbessert werden müssen. Das sogenannte Verstärkung oder Empowerment der lokalen Bevölkerung, dass die lokale Bevölkerung mehr Möglichkeiten haben, ihre Stimme zu äußern, auch auf sie gehört wird und ihre Rechte respektiert werden.
Mhm. Gut. Und Frau Welte, Ernährungsexpertin der Welthungerhilfe? Sie finden so schnell nicht 3 Punkte, ne? Das hat sie jetzt aus der Bahn geworfen.
Genau.
Fangen Sie mal mit einem an. Dann bin ich schon zufrieden.
Eins ist ganz wichtig, Krisen, Konflikte, Katastrophen jedwelcher Art vor Ort, die müssen gelöst werden und zwar schnell. Frieden bringt für alle eine bessere Zeit und ein besseres Leben.
Mhm. Gut. Unser Thema heute, damit alle Menschen satt werden, wie können wir Hunger bekämpfen? Mit dabei war Linda Staude, unsere Korrespondentin aus dem Studio in Nairobi, Simone Welte, sie ist Ernährungsexpertin der Welthungerhilfe und Professor Thomas Herzfeld, er ist Agrarökonom am Leibniz-Institut für Agrarentwicklung. Und morgen Abend können Sie hier an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin, hören mit dem Schwerpunktthema Vulkanausbrüche und Klimafolgen. Mein Name ist Verena Gonsch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Wissen, was die Welt bewegt.